SWR Kultur Hörbuch.
A Marvelous Light. Der magische Fluch. Von Freya Mask. Folge 12. Es liest Nico Holonitsch. Kapitel 18. Das mordzugewiesene Schlafzimmer in Penhallick House war tatsächlich mit Erdbeeren ausgekleidet. Die Tapete besaß ein Morris-Design, das Robin einmal auf einem Kissen gesehen hatte, ganz grün und blau und voller vorwitziger Vögel mit ins Auge springenden roten Klecksen. Das Himmelbett und die Kommode bestanden aus schimmerndem Walnussholz. Maud wirkte dort eigentümlich zu Hause, als sie sich Nadeln aus dem Haar zog und mit einem klimpernden Geräusch wie die Ouvertüre des Regens eine nach der anderen in ein Gefäß fallen ließ. Robin, der sich daran erinnerte, dass die Seltsamkeit der Magie bei ihm ein Schleudertrauma verursacht hatte, lange nachdem er geglaubt hatte, sich daran gewöhnt zu haben, verharrte im Zimmer.
»Bist du sicher, dass es dir gut geht, Mordi?« fragte er, nachdem sie die Augenbrauen hochgezogen hatte, als klare Einladung an ihn, sie allein zu lassen.
»Du wartest darauf, wie ich verkünde, dass ich unbedingt Magierin werden möchte«, sagte sie. »Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Mrs. Walcott, Belinda, hat mir die Sachlage erklärt. Und ich brauche keine Magie. Ich will an die Universität. Weißt du noch?«
»Ich bringe dich zurück nach London«, sagte Robin. »Sobald«,
er hob seinen verfluchten Arm. Mauds Blick wurde weicher.
»Es tut mir leid, dass ich hier hereingeplatzt bin«, sagte sie.
»Eine ungewöhnliche Offerte.«
»Mir tut es leid, dass es so aussah, als ob... Mir tut es leid, dass ich weggerannt bin.«
Robin war so leicht ums Herz wie schon seit einer ganzen Weile nicht mehr, als er Mauds Zimmer verließ, während sein Lotsenlicht über seiner Schulter wippte. Die Dinger waren bequem, das musste er zugeben. Freudige Erwartung kribbelte in ihm. Er entkleidete sich in dem vom Feuer gewärmten Weidenzimmer, bis er nur noch Strümpfe, Hemd und Hose trug. Dann klopfte er an Edwins Tür. Eine längere Pause, ehe Edwin fragte,
»Ja?«
Als Robin eintrat, blickte Edwin über die Schulter. Er saß auf dem Bettrand, das Hemd hatte er vollständig ausgezogen, und Robin hatte einen guten Blick auf seinen blassen Rücken und seine beinahe elegant dünnen Arme. Edwins Miene war ein Vorhang, der hastig über einen Ausdruck fahlen Elends gezogen worden war, und sie zerfurchte sich zu einer Entschuldigung, als er, was auch immer, in Robins Miene las. Er erhob sich.
»Was ist?«, fragte Robin.
Er sah zu, wie Edwins Mund versuchte, das Wort »nichts« zu formen und daran scheiterte.
»Ich glaube, es ist mir einfach gerade klar geworden«, sagte Edwin, »dass ich ihn nie wiedersehe. Reggie.«
»Du hattest also wirklich...« Robin versuchte, den Kurs anzupassen, versuchte sich an das Gespräch über Gatling zu erinnern, das sie im Auto geführt hatten.
»Gefühle für ihn?«
Ein neutrales Zucken von Edwins Kopf.
»Du wolltest ihn.«
Edwin schluckte.
»Er war... sicher.«
Als Robin sich zum ersten Mal damit auseinandergesetzt hatte, wer er war und wen er wollte, hatte es in der Schule einen älteren Jungen gegeben, an den er auf diese Weise gedacht hatte. Eine herrliche, unmögliche, unerreichbare Fantasie. Und wenn Robin an mehr als körperliche Befriedigung dachte, an jemanden, mit dem er hätte zusammen sein können, doch noch nie in seinem Leben hatte er zugelassen, dass es über Gedanken hinausging. Für Männer wie sie war nur das Unmögliche vollkommen sicher.
»Ich verstehe, wie das läuft«,
sagte Robin. Ja, sagte Edwin. Er hielt sich die Ellbogen. Sein Gesichtsausdruck traf Robin wie ein Messer, das so scharf war, dass das Eindringen selbst unbemerkt geblieben war. Ich glaube, das tust du tatsächlich. Es tut mir leid, sagte Robin, der sich wie ein Schuft vorkam. Ich gehe. Geh nicht, sagte Edwin rasch. Ich will nicht stören. Tust du nicht, kannst du nicht. Es ist äußerst lästig. Edwin trat heran, wirklich sehr nahe heran. Was ist lästig? Edwin sagte, jedes Mal, wenn du mich berührst, ist das genau, was ich will. Robins Herz hämmerte, als die frohe Erwartung ihn erneut ergriff, doppelt so stark und hoch erfreut. Er legte den Daumen in die Mulde von Edwins Kehle, unter die Kratzer, die Finger sacht an die Seite von Edwins Hals. Edwin schloss die Augen und hob das Kinn. Robin konnte Edwins Atem spüren, das beinahe Erschauern von dessen Körper.
Wirklich?
Ja. Edwin klang verärgert. Robin zog ihn sanft zu sich, beugte sich zu ihm. Er betrachtete die Linie von Edwins Mund, dann strich er mit seinen eigenen Lippen darüber, wollte den Moment auskosten, in dem Edwins Anspannung dem Verlangen wich. Er hob die andere Hand um Edwins Rücken, gierig nach der Ausdehnung nackter Haut. Edwin hatte seine Hände zwischen ihnen, knöpfte gerade Robins Hemd auf. Die Weichheit seines Mundes ergab sich Stück für Stück. Wie immer schlug der Schmerz ohne Vorwarnung zu.
»Verflucht! Oh, verdammt zum Teufel!«
brachte Robin gerade noch heraus, ehe unerträgliche Qualen ihm die Kehle zuschnürten und Sprechen unmöglich machten. Er zog sich ruckartig weg. Er sah Edwins Gesicht, den von Küssen gezeichneten Mund und die blanke Überraschung, und dann sackte er zusammen, als seine Sicht ausgraute und der Fluch übernahm. Am meisten ängstigte ihn, als er die Augen öffnete, dass er keine Ahnung hatte, wo er gewesen war. Dieses Mal war er tatsächlich ohnmächtig geworden. Und wie lange war der letzte Anfall her, der sich mit dem Hellsehen überschnitten hatte? Lediglich wenige Stunden.
Robin!
Edwin kauerte neben ihm, hatte mitten in einem Fadenspiel innegehalten.
Au!
Robin kniff die Augen zusammen, um die Tränen zurückzuhalten, vergewisserte sich, dass sie nicht fließen würden, und stemmte sich in eine aufrechte Position, sodass er ans Bett gelehnt dasitzen konnte. Edwin senkte die Schnur. Sein Gesicht war bleich und angespannt.
»Er hält länger an«, sagte er, »nicht wahr? Dieses Mal hatte ich Sorge, du könntest nicht mehr daraus erwachen.«
Robin schluckte die Hälfte seiner eigenen Angst hinunter, aufgrund der Notwendigkeit, Edwins Angst zu lindern. Zumindest konnte er etwas gegen Edwins Zorn unternehmen, so nutzlos zu sein.
»Hast du irgendetwas Kühles?«
fragte er und deutete mit dem Kinn auf seinen Arm.
»Es fühlt sich noch immer heiß an.«
Ein weiteres Warnzeichen. Zum ersten Mal schien es, als ob der Käfig aus glühenden Drähten so heiß und lange gebrannt hatte, dass er Zeit brauchte, um wieder zum Normalzustand zurückzukehren. Edwin nickte und bildete die Eröffnungsfiguren eines Zaubers. Er knüpfte einen Wirbel aus zartem Nebel und verteilte ihn auf Robins Arm. Es glich der Erleichterung, wenn man in einer heißen Nacht sein Kopfkissen umdrehte.
»Danke. Ich finde es so furchtbar«, sagte Edwin, »so furchtbar, dass das hier für dich Magie ist, dass Magie dir das angetan hat.«
Er wickelte sich mit abwesenden, verdrossenen Bewegungen die Schnur um den Daumen. Er klang gereizt, beinahe wehmütig.
»Es sollte nichts Schlechtes sein. Es ist wirklich etwas Herrliches.«
Der Nebel war verschwunden, doch der kühle Wirbel sank noch immer in Robins Arm. Er hätte Edwin sagen können, wie schön dieser Zauber gewesen war, wie wohltuend. Aber stattdessen nahm er Edwins Hand in seine und strich sanft mit dem Daumen über dessen Handrücken, während er sie an seinen Mund zog. Edwin widersetzte sich nicht. Sein Atem verfing sich vernehmlich in der Stille, und das genügte, um Robins Erregung zurückkehren zu lassen, von hinter dem Horizont, wohin die Schmerzen sie verbannt hatten. Er fand einen Stechpalmenkratzer an Edwins Fingerknöcheln und fuhr ihn mit den Lippen nach, dann mit der Zunge. Edwin zog seine Hand zurück. Sein Blick war heiß, das Stirnrunzeln eher nachdenklich als ängstlich. Sein Blick wanderte an Robins Körper hinab und dann wieder hoch.
»Ich hab eine Idee«, sagte er. »Vertraust du mir?«
»Natürlich«, sagte Robin.
»Es ist leichter, wenn du dich ausziehst.«
Robin hätte diesem Vorschlag nicht widerstehen können, selbst wenn man ihn auf magische Weise dazu gezwungen hätte. Er entkleidete sich und legte sich hin, und Edwin setzte sich neben ihn auf die Bettkante.
»Das ist ein Experiment. Ich habe es bisher nur bei mir selbst angewandt«, sagte Edwin, und Robin spürte, wie er versuchte, sich die Idee auszureden.
Daher packte er ihn und zog ihn für einen weiteren Kuss zu sich hinunter, um ihn abzulenken. Das klappte eher zu gut. Robin tauchte nach Luft ringend auf und hatte beinahe seine eigene Konzentration an Edwins Haut verloren, die heiß an seiner entlang glitt, an dem Geschmack von Edwins Zunge, dessen Keuchen, als Robins Griff fester wurde, in der seidig feinen Helligkeit von Edwins Haar.
»Was auch immer es ist, ich will, dass du es tust.«
Er lächelte und knabberte an Edwins Unterlippe. »Ich probiere alles einmal aus.«
»Warum überrascht mich das nicht?« murmelte Edwin. »Nein, du musst das hier verstehen, ehe du dem zustimmst.«
»In Ordnung«, sagte Robin und plumpste besiegt zurück ins Kissen. »Erzähl es mir.« Edwin erklärte, dass dieser Zauber auf die Nervenenden abziele und dessen Signal die Nerven entlang wandere wie eine normale Empfindung, nur dass das hier Magie war. Für Robin hörte sich das alles nach einer Menge unnötiger Umstände an, wenn man bedachte, dass Edwin ihn einfach hätte berühren und wahrscheinlich denselben Effekt erzielen konnte. Doch Edwin sah so angeregt und interessiert aus, als hätte er Robins dummen Fluch vergessen. Daher machte Robin gern mit.
»Willigst du ein?« schloss Edwin förmlich.
Magie war ein Vertrag. Robin dachte an den Unterschied zwischen Edwins vorbildlicher Sorgfalt und daran, wie Belinda gelacht hatte, als der Amorpfeil Robin hatte schwindelig werden lassen. Er dachte daran, wie Edwin seinen vollen Namen zusammen mit seinem Blut in die Erde gespien hatte.
»Ich, Robert Harold Blythe, willige ein, dass du deinen absolut experimentellen, aber, so wie ich dich kenne, vollkommen sicheren und gut recherchierten Zauber auf mich anwendest. Passt das so?« »Danke«, sagte Edwin.
Er knüpfte bereits ein hellblaues Leuchten. Es passte zu seinen Augen, dachte Robin albernerweise, und dann berührte Edwin ihn mit einem leuchtenden Finger am Handgelenk, und Robin dachte überhaupt nichts mehr. Eine Empfindung ähnlich der Elektrizität, wenn man mit den Füßen über einen Teppich rieb, und dem perfekten Brennen, wenn man guten Brandy schluckte, bewegte sich seinen Arm hinauf und durch seine Schulter und
Scheiße,
keuchte Robin, kam genau zwischen seinen Schulterblättern triumphierend zum Ende, wo sie verging. Edwin sah besorgt aus. War das...
Mach das nochmal!
Nun berührte Edwin ihn am Zeh und die Empfindung glitt Robins gesamtes Bein entlang. Er sog scharf die Luft ein, als sie nur wenige Zentimeter von seinem Schwanz entfernt vorbeizuziehen schien und in seinen unteren Rücken. Dieses Mal leuchtete sie dort länger. Danach wurden sie beide mutiger. Robin nahm zwei von Edwins leuchtenden Fingerspitzen in den Mund. Dann keuchte er auf und biss versehentlich zu, denn er fühlte, wie sich die Funken irgendwo in seinen Nacken vergruben.
»Tut mir leid«,
sagte er, nachdem Edwin die Hand weggezogen hatte.
»Nichts passiert«,
sagte Edwin. Er klang heiser. Eine weitere Handvoll Licht. Edwin rutschte wieder das Bett hinunter und griff zwischen Robins Beine, und dieser schrie auf, als Edwin mit quälender Sanftheit seine Hoden umschloss. Der Pfad der blau leuchtenden Empfindung war kurz, aber äußerst zielführend.
»Du sagtest, du hast das bei dir selbst gemacht«,
japste Robin. Er sah es vor sich. Edwins Hände, zwischen denen die Schnur zitterte, Edwins lange Beine weit gespreizt, die Füße, die auf den Laken ausrutschten.
»Wie, mit einem römischen Traktat vor dir auf dem Bett aufgeschlagen?«
»Tatsächlich, ja, einmal«, sagte Edwin. »Ich glaube, es war die Geschichte von dem beherzten jungen Reporter, der beim Spionieren erwischt, an das Bett des bösen Lords gefesselt und mit einer faszinierenden Sammlung von Glasfalli gefoltert wurde.«
Schmerzen flammten in Robins Lippe auf, als er sich darauf biss. Er kannte diese Geschichte. Am Ende war es nicht direkt Folter gewesen. Er kam nicht umhin, sich vorzustellen, wie viel besser oder schlimmer das hier gewesen wäre, wenn Edwin ihn vorher gefesselt hätte.
»Mach weiter«,
sagte er. Das tat Edwin. Das blaue Licht bahnte sich Wege kitzelnder Lust, die von jedem Körperteil aus lindernd und brennend nach innen strebten, jeder davon ein Luftzug auf dem Feuer von Robins wachsendem Begehren. Gelegentlich hielt Edwin inne und wandte erneut den Kühlungszauber an. Manchmal ließ er darauf noch einen ähnlichen Zauber von sanfter Wärme folgen, erzeugte Kontraste, die Robin aufstöhnen ließen und bewirkten, dass er sich gleichzeitig wegrollen und hinwälzen wollte. Jedes Mal kehrte Edwin zu dem blauen Licht zurück, ließ Robin die volle Länge jedes Nervs so deutlich spüren, als male er sie mit Tinte auf. Als kartografiere Edwin gerade Robins Leib. Die Zauber, die er knüpfte, waren immer klein, kontrolliert. Edwin schien entschlossen, aus dem bescheidenen Vorrat an Kraft, der ihm zur Verfügung stand, eine möglichst große Wirkung herauszuholen. Robin labte sich an den Bewegungen von Edwins Fingern und dem konzentrierten Entzücken in dessen Gesicht, bis er einen Punkt erreichte, an dem selbst das zu viel der Mühe wurde und Robin nur noch daliegen konnte. Heiß und hinüber, heftig nach Luft ringend, sich jedes kartografierten Zentimeters seines Körpers glühend bewusst. Das hier hielt bereits doppelt so lange an wie jede sexuelle Begegnung mit einem anderen Menschen, die Robin bisher erlebt hatte. Sein Schwanz war hart und Flüssigkeit perlte an der Spitze. Wenn er sich selbst in die Hand nahm, würde es mit dreimal kräftig Reiben vorüber sein. Er tat es nicht.
»Ich frage mich«, murmelte Edwin.
»Ja«,
willigte Robin augenblicklich ein.
»Was? Ja!«
Edwin verließ das Bett, doch er ging nur zur Kommode und kam mit einem Fläschchen Haaröl zurück. Robins Herz pochte vor Freude. Edwin trug noch immer seine Hose, wobei Robin die Stelle sehen konnte, an der sie sich vorne dehnte. Jetzt entblößte er sich mit knappen Bewegungen und als er nackt war, legte er zögernd seine Schnur zusammen mit der Kleidung auf die Seite. »Beine auseinander?« schlug er vor. Robin stellte die Füße auf dem Bett auf, die Schenkel in einem V, und befahl sich, streng stillzuhalten und sich nicht zu blamieren. Was auch immer das hier war, es würde unglaublich werden. Edwin kniete sich zwischen Robins Beine, bedeckte seine Hände mit dem Öl und begann gewissenhaft, den Zauber ohne Schnur aufzubauen. Er brauchte einige Anläufe, und als es ihm gelang, war das blaue Licht schwächer. Es sah aus, als sei es kurz davor zu verlöschen. Just ehe dies geschehen konnte, schob Edwin seinen Mittelfinger mit einer einzigen raschen Bewegung tief in Robin hinein. Robin schrie tatsächlich und schlug die Hände aufs Bett. Seine Hüften bäumten sich auf, als er in heißen Spritzern überall auf sich selbst kam. Edwin behielt die ganze Zeit hindurch seine andere Hand auf Robins vollgespritzten Bauch. Sein Finger verteilte noch immer Öl, spreizte Robin sacht offen, als er ihn herauszog. Er sah halb verwundert und halb befriedigt aus. »Du hast die besten Ideen«, sagte Robin. »Nun, das war's«, sagte Edwin und klang betrübt. Er wischte sich die Hände am Laken ab. »Meine Magie ist aufgebraucht. Mehr bringe ich heute Abend nicht zustande.« Robin winkte verzeihend ab und lag zitternd da. Seine Nerven sandten weiterhin leise Echos der Empfindung durch ihn hindurch, die von der Haut bis zur Wirbelsäule jagten und manchmal auch wieder zurück. Sein Schwanz schien noch immer nicht begriffen zu haben, dass die Vorstellung zu Ende war. Er stand auf Halbmast und pulsierte bedürftig. »Robin, wenn du auch nur die geringste Ahnung hättest, wie du aussiehst«, sagte Edwin verhalten. »Wie ein entgleister Zug?« fragte Robin. »So fühle ich mich zumindest. Nur gut, wie ein gutes Zugunglück.« Edwin lachte. Er lag neben Robin auf der Seite, sein eigener Schwanz war hart zwischen seinen Beinen, doch er schien damit zufrieden, ihn zu ignorieren. Robin fühlte sich herrlich egoistisch, unglaublich träge. Es war allerhöchste Zeit, dass Edwin an die Reihe kam. Das war nur gerecht. »Gib mir eine halbe Minute«, sagte Robin. »Ich könnte... oder...« Als ihm eine Eingebung kam... »Du könntest.« Er legte sich auf den Bauch, um deutlich zu machen, was er meinte. Edwin sah überrascht aus. Robin erinnerte sich, wie Edwin es abgelehnt hatte, von ihm mit dem Mund befriedigt zu werden. Doch diesmal kam keine Ablehnung. Edwins Lippen öffneten sich und sein Schwanz zuckte. Robin beäugte dessen Länge, wobei er ihn neu einschätzte. »Ja.« »Ja, Edwin konnte.«
»Bist du dir sicher?«
»Ich habe es schon getan«, versicherte Robin ihm. »Ich mag es.«
Das galt nicht für jeden Mann, wie Robin wusste. Doch er war noch nicht auf viele Dinge gestoßen, die er nicht mochte. Er sammelte genügend Kraft, um sich in eine bessere Position zu stemmen, auf Ellbogen und Knie, einladend. Sein Schwanz versteifte sich eindeutig wieder zwischen seinen Beinen. Wenn das eine Nachwirkung des Zaubers war, brauchte Edwin weder Bibliothekskataloge zu erfinden, noch musste er entdecken, wie man Schneeflocken herstellte oder ein stattliches Anwesen erbte. Er konnte allein hiermit ein Vermögen machen. Robin versuchte, all das in hilfreiche Worte zu fassen, doch heraus kam ein unterdrücktes Wimmern, als sich Edwin bewegte und hinter ihn kniete. Edwins Hände seine Hüften umklammerten. Edwin hielt inne. Und hielt weiterhin inne. »Worauf wartest du?« Als sie kam, war Edwins Stimme ein raues Flüstern und sagte ihm vor, »Ich, Robert Harold Blythe.«
»Ah, du ausgemachter Bastard!« »Ja, ich, Robert Harold Blythe, vierter Baronet von Thornley Hill, falls das hilft, willige ein...«
Ein weiterer Überrest seiner Lust schüttelte ihn. Edwins Finger gruben sich ein.
»Ja?« »In alles«, keuchte Robin. »Scheiße, alles, Edwin, bitte!«
»Das solltest du nicht.« Edwin klang kaputt. »Mit einem solchen Vertrag könnte ich dir so viel nehmen.«
»Ich wünsche mir verdammt noch mal wirklich, das würdest du tun«,
sagte Robin. Er spürte das Kribbeln von Schweiß in seinem Nacken und Edwins Schwanz, der ihn anstupste. Er würde vor Verlangen noch wahnsinnig werden. Sein Atem verließ ihn in einem Stöhnen, als Edwin in ihn stieß, wobei die Dehnung fast gar nicht schmerzte. Das Reiben von Edwins Länge war wie die Befriedigung, eine juckende Stelle zu kratzen, die einen stundenlang geplagt hatte. Edwins Handballen fühlten sich beinahe ebenso gut an, als sie fest und unbeholfen an jeder Seite von Robins Rückgrat heraufglitten, so dass er Robins Schultermuskeln packen konnte.
»Ah«, hauchte Edwin, ein gebrochener Laut.
Sein Atem war heiß an Robins Hals. Er lag mit seinem ganzen Gewicht auf Robin. Er straffte sich, doch der Griff seiner Hände wurde fester. Der veränderte Winkel ließ Robins Ellbogen beben, als Edwins Schwanz sich gegen etwas in ihm drückte. Edwin gab einen weiteren Laut von sich. Robin starrte derweil auf seine eigenen gespreizten Hände und versuchte, nicht zu sterben. Edwin fuhr fort.
»Du führst dich. Ich muss.«
Und dann tat er es. Stieß mit langen, unkontrollierten Bewegungen in Robin hinein, zog ihn nach hinten, um ihm zu begegnen, vergrub sich jedes Mal vollständig. Es dauerte keine halbe Minute, bis er erstarrte, noch einmal drängend zustieß und dann stillhielt, während er seine Erleichterung hinauskeuchte. Die Laute waren beinahe ebenso gut wie der Zauber, wühlten sich von Robins Ohren direkt in sein Blut, bis er sich fühlte, als würde er explodieren. Er öffnete den Mund, um zu betteln, doch Edwin handelte bereits. Dessen eine Hand tastete hinunter und schloss sich um Robins Schwanz. Robin hörte sich selbst einen Laut ausstoßen, der wie »Uah« klang, und folgte ihm über die Klippe. Ihm war vage bewusst, dass er sich um Edwins Länge verkrampfte, die noch immer in ihn versenkt war, und noch vager nahm er Edwins abgehackte Atemzüge wahr. Edwin zog sich weg und setzte sich auf, rang unterdessen immer noch nach Atem. Robin dachte ernsthaft darüber nach, sich zu bewegen, und beschloss stattdessen, sich mit der Wange aufs Kopfkissen fallen zu lassen und mit dem restlichen Körper auf das ganze Bett. Unter ihnen befand sich ein großer, nasser Fleck. Robin versuchte, das wichtig zu nehmen und scheiterte.
»Teufel, noch eins«, sagte Robin. »Du hast das eindeutig schon mal gemacht.«
Edwin wurde noch eine Spur röter.
»Na, einige Male. Nicht in letzter Zeit.
Und diese Art von Magie habe ich noch nie an jemand anderem angewandt.« Da Edwin den Namen nicht gesagt hatte, musste Robin das tun.
»Nicht einmal mit Hawthorne?« »Nein, er wollte nicht, dass ich in seinem Beisein zauberte. Es gefiel ihm, dass ich das nicht tat.«
Robin wurde überall warm bei der Vorstellung, dass Edwin das hier mit niemandem außer ihm getan hatte. Sein ganzer Körper war noch dabei, von den Nachwirkungen herunterzukommen. Sein Herz schlug schnell und versuchte, den letzten Rest des Tanzes auszukosten. »Könntest du mit einem solchen Zauber meinen Puls verlangsamen?« fragte er neugierig und errötete ob seiner eigenen Kühnheit. »Oder meine Atmung?« Edwin blinzelte. Robin rollte sich auf den Rücken, nahm Edwins Hand und führte die Finger, klebrig von Robins eigener Ausschüttung, was eher die gegenteilige Wirkung auf besagte Herzfrequenz hatte, unter sein Kinn, wo sein Blut nahe der Oberfläche entlang floss. »Oh«, machte Edwin. Sie hatten das hier mit Robins Fingern an Edwins Kehle begonnen. Jetzt fanden sie sich in der spiegelbildlichen Haltung wieder, wobei Edwin nicht fest zudrückte, aber auch nicht sacht war. Edwins Blick in dessen errötetem Gesicht war scharf und so blau, dass man darin hätte ertrinken können. Robin blieb die Luft weg, was weder ihn noch Edwin irgendwelche Mühe kostete, weder magischer noch sonstiger Natur. Edwin zog sich zurück. »Ich habe auch das an mir selbst angewandt, um mich zu beruhigen.« »Unter wesentlich unangenehmeren Umständen«, vermutete Robin. »Aber ich würde dein Leben riskieren, wenn es schief ginge.«
»Anstatt dein eigenes.«
Trocken sagte Edwin, »ich glaube, diese Diskussion hatten wir diese Woche schon zweimal.«
»Ja, du meinst, ich sollte es nicht riskieren. Ich meine, ich tue es trotzdem. Ich habe es dir gesagt. Ich bin bereit, alles auszuprobieren, was du noch in der Hinterhand hast, wenn es sich auch nur halb so gut anfühlt wie dieses blaue Ding.«
Robin breitete die Arme weit aus, und Edwins Blick blieb an dessen Brust hängen, dann an den schwarzen Zeichen des Fluchs, und dann sah Edwin weg. In die Stille drangen die leisen Geräusche der Nacht vor dem Fenster. Schritte über ihnen hätten von Hausmädchen stammen können, die sich in Mansardenzimmern für ihre eigene Nachtruhe fertig machten.
»Man sollte dich morgen früh in deinem eigenen Bett vorfinden, denke ich«, sagte Edwin.
Robin seufzte und begann, sich die leicht klebrige Konsistenz abzuwischen, ehe er seine Kleidung zusammensuchte und wieder anzog. Bitter auf eine Weise, die er seit der Schulzeit überwunden geglaubt hatte, gedachte er all der Paare, die niemals auch nur darüber nachdenken mussten, ob sie nach einem lustvollen Abend die Nacht zusammen verbrachten. Was Feiern auf dem Land und die dort begangenen Sünden betraf, bei denen in der Regel ein Auge zugedrückt wurde, brachen Robin und Edwin schließlich keinerlei Ehegelöbnisse. Hier wurde niemand betrogen. Doch die Tatsachen, mit denen Männer ihre Neigung leben mussten, waren eine so alte Wunde, dass sie schon zu einer Schwiele geworden waren. Robin schenkte Edwin ein letztes Lächeln und verschwand dann über den Gang. Es hatte keinen Sinn zu verweilen. Erst als er in seinem eigenen Bett lag, unter der identischen Tapete, fragte er sich, ob Edwin ihn schlicht aus dem Zimmer hatte haben wollen. Edwin Corsey schien mehr Schichten aufzubauen, während Robin sie abschälte. Robin wusste nicht, was er mit Edwins Pendeln zwischen kühler Reserviertheit und dieser nackten, nach Zuneigung hungernden Bedürftigkeit anfangen sollte. Wie er reagierte, wenn Robin ihn berührte, seine leisen, verzweifelten Laute, als er in Robin hineingestoßen hatte, als würde er niemals satt. Robin rutschte im Bett herum, genoss es, seinen Hintern zu spüren, wie er das Ziehen in seinen Schultern nach einer langen Runde im Boxring genoss. Er war eindeutig satt. Er glühte vor Befriedigung, wollte in der Erinnerung schwelgen, wie in einem warmen Bad. Er war noch immer müde, verängstigt und verflucht, noch immer in einem Komplott gefangen, das sich ihm nicht vollständig enthüllte. Doch ein Teil von ihm insistierte,
dass er so glücklich war wie schon seit Jahren nicht mehr.
»Du musst guten Sex wirklich verzweifelt vermisst haben«, sagte er sich und spürte, wie sich seine Mundwinkel kräuselten. Die Worte klangen in seinem Kopf wie falsche Noten auf einem Klavier. Offenbar entlarvte Robin Lügen sogar dann, wenn er sie sich selbst erzählte.
Denn es war nicht allein der körperliche Akt. Es war das Gefühl, das in ihm aufstieg, wenn er Edwin beim Lesen zusah, das Gefühl, das er hatte, wann immer sein Blick Edwin in einem Raum suchte und an einer beliebigen Stelle von dessen Gesicht haften blieb, bei jeder Bewegung jener zierlichen Finger.
»Da bist du ja, ich habe auf dich gewartet.«
Nur das Unmögliche war sicher. Das hier war lediglich unwahrscheinlich und das machte es gefährlich. Aber Robin hätte morgen sterben können oder nächste Woche. Der Fluch konnte sich seinen Hals hinaufwinden und ihn vor lauter Schmerzen um den Verstand bringen. Oder jemand mit einem Nebelgesicht konnte ihn auf einer belebten Straße am Arm nehmen und beschließen, die Arbeit zu Ende zu bringen. Er gierte nach weiteren Nächten wie dieser, so vielen davon, wie er in sein Leben packen konnte. Und anders als bei schattenhaften Angreifern und rätselhaften tätowierten Runen war das, was er für Edwin fühlte, eine Gefahr, der Robin die Stirn bieten konnte. Er spürte bereits, wie das triumphierende, Blythe-typische Draufgängertum in ihm aufstieg. Der Drang, sich Hals über Kopf in etwas zu stürzen, wie Edwin es ausgedrückt hatte, der Gefahr, direkt ins Gesicht zu lachen und zu schauen, was als nächstes geschah. Eines der Hausmädchen schürte gerade das Feuer und öffnete die Vorhänge in der Bibliothek, als Robin diese am nächsten Morgen betrat. Es war so früh, dass das Morgenlicht noch trüb und wässrig war, die Flure des Hauses kalt und voller tiefgrauer Schatten. Robin hatte mindestens eine Stunde lang wachgelegen, nicht in der Lage, die Anspannung aus seinem Körper zu vertreiben, weil er darauf wartete, dass der Fluch wieder zuschlug, und plötzlich war ihm eine Eingebung gekommen. Das hier war keine Gefahr, bei der ihm nichts anderes übrig blieb, als Trübsal zu blasen und sich dagegen zu wappnen. Er würde mehr sein als bloß eine vom Fluch gezeichnete Bürde, die sich von Edwin durch die Gegend schleifen ließ. Er würde zurückschlagen. Im Kamin begannen Flammen zu züngeln. Robin räusperte sich und das Hausmädchen richtete sich augenblicklich vom Kaminrost auf, wobei ihre Hand in ihre Schürzentasche verschwand. Robin fragte sich, ob er eine Schnur darin finden würde, wenn er das Mädchen anwies, sie umzustülpen. Er fragte sich, ob die Haushälterin Strafen verteilte, wenn jemand eine Schnur brauchte, um Haushaltszauber zu schaffen, ob die Geringschätzung für eine solche Krücke sich in der magischen Welt über Klassengrenzen hinweg erstreckte. Es gab so vieles, was er nicht wusste.
»Sir?« Sie knickste. »Kann ich Ihnen helfen, Sir? Brauchen Sie irgendetwas?«
»Nein«, sagte Robin.
Vielleicht war sie zu gut ausgebildet, um überrascht auszusehen, nun da ihr anfänglicher Schrecken verflogen war. Vielleicht gingen die Dienstboten in Penhallig House einfach davon aus, dass Mr. Edwins seltsamer, nicht magischer Freund aus London dessen Neigung teilte, zu unchristlichen Zeiten die Bibliothek aufzusuchen. Jedenfalls nickte das Hausmädchen, warf noch einen kritischen Blick durchs Zimmer, als markiere sie Staub für später, und glitt zur Flügeltür hinaus, womit sie Robin allein ließ. Der schmale Katalog lag auf einem der Tische, wo Edwin ihn zurückgelassen hatte. Ein Teil davon war glücklicherweise alphabetisch sortiert. Robin blätterte durch Abschnitt H, Hellsehen, Pi 61. Kein praktischer Verzeichniszauber für Robin, aber Edwin neigte dazu, seine Bücher herumliegen zu lassen, wenn er dachte, dass er darin noch einmal etwas würde nachschlagen müssen. Und die Dienstboten waren eindeutig angewiesen worden, sie nicht wegzuräumen.
Er brauchte nur 10 Minuten lang Stapel zu durchwühlen und die Markierungen in den Ex-Libris zu überprüfen, um geeignete Kandidaten zu finden. Und grimmig nahm er Platz, um das zu tun, was er schon die ganze Zeit hätte tun sollen. Herausfinden, wie er sich selbst aus diesem Schlamassel ziehen konnte, anstatt Edwin für ihn die Arbeit machen zu lassen, während er die Gelegenheit nutzte, seinen Verpflichtungen in der Stadt zu entkommen. Edwin besaß so viel Erfahrung, so viel Intelligenz und Magiekenntnis. Doch Robin hatte etwas, das Edwin fehlte. Die sehr zweifelhafte Gabe, die Magie ihm überhaupt erst beschert hatte. Robin konnte in die Zukunft sehen. Edwin hatte gefragt, »Glaubst du, du könntest eine Vision herbeirufen?« Und er hätte diese Frage nicht einfach so gestellt. Er tat nichts ohne Grund. Edwin hatte einige Zettel als Lesezeichen in den Büchern gelassen. Einer markierte eine Aufzählung jener Personen in der Geschichte englischer Magie, von denen man wusste, dass sie tatsächlich des Hellsehens mächtig gewesen waren. Ein weiterer hob hervor, dass man annahm, die Gabe trete innerhalb der magischen Bevölkerung weltweit auf. Die meisten Berichte von bewusster Anwendung stammten vom asiatischen Kontinent und einer oder zwei möglicherweise aus Südamerika. Das Buch war mit einem Vorwort versehen, in einem pedantischen Ton, den Robins in Cambridge geschulter Verstand mühelos der schnaufenden Stimme eines Pembroke-Dozenten zuordnen konnte. Der Autor bezeichnete die Berichte als unzuverlässig. Zivilisierte Geister hätten bislang nicht zweifelsfrei beweisen können, dass es möglich war, Visionen willentlich herbeizurufen. Vielleicht hatte Edwin nicht ganz unrecht, was die Sattheit und Selbstgefälligkeit englischer Magier anging. Zum ersten Mal in seinem Leben wünschte Robin sich von Herzen, es gäbe gründlichere Forschung. Man ging davon aus, fuhr das Buch widerwillig fort, da es den Leser als angemessen vorgewarnt betrachtete, dass manche Hellseher in der Lage waren, die Gabe gezielt anzuwenden und ihre Visionen dahingehend zu beeinflussen, dass sie sich auf bestimmte Leute, Themen oder Ereignisse konzentrierten. Dies hatte allerdings zur Folge, dass die Vision weniger einen Ausblick auf die mit Sicherheit eintretende Zukunft, sondern vielmehr eine Möglichkeit darstellte. Hier ging der Text in Worte von solcher Länge und wichtigtuerischer Komplexität über, dass Robins Verstand automatisch davor zurückschreckte und an Cricket denken wollte. Er schaffte es, den Satz zu verdauen: Es gibt Berichte über gelenktes Hellsehen, das zeitweilig frei flottierte. Was auch immer das hieß. Robin dachte an die bunten Boote auf dem See. Er las auch noch die restlichen Bücher quer, doch keines war in irgendeiner Hinsicht ergiebiger, was bewusstes Hellsehen betraf. Inzwischen war es heller im Raum, jedoch noch immer eine ganze Weile vor der üblichen Frühstückszeit. Robin ließ sich auf der Fensterbank nieder, was eigenartig intim anmutete, als er sich an Edwins Knöchel unter seiner Hand erinnerte und an das Tröpfeln der Regentropfen am Fenster. Die morgendliche Kühle versuchte durchs Glas zu kriechen und die Wärme des Feuers hatte sich noch nicht ausgebreitet. Robin rieb sich die Hände und zog die Knie an. Edwin hatte vorgeschlagen, dass er so anfing, wie die Vision immer anfing. Robin wollte ungern wieder die Luft anhalten, doch er konnte sich auf die Palette von Sinneseindrücken konzentrieren, die davor kam. Den Geschmack, die Hitze, das Flimmern von Licht. Robin hatte noch nie versucht, bewusst seinen Geist zu leeren. Er hatte das absurde Bild vor Augen, wie er mit einem Besen die Wellen an einer Meeresküste zurückzufegen versuchte. Er konnte sich ebenso gut hinstellen wie König Knut und es befehlen. Nein, Konzentration. Die Zukunft. Welche Zukunft blieb ihnen noch? Entweder werde ich diesen Fluch los oder nicht, dachte Robin.
Es gibt Leute, die hinter diesem Vertrag her sind. Edwin ist jetzt in die Sache verwickelt und sie wissen es. Was wird geschehen? Er atmete ein, atmete aus, ließ zu, dass seine Gedanken sich wie Wellen brachen. Als der pfeffrige Geschmack kam, war er schwächer als sonst. Die Vision war so undeutlich, dass Robin zunächst glaubte, einen weiteren nebligen Tag zu sehen. Doch dem war nicht so. Die Umrisse der Bibliothek blieben flüchtig sichtbar, als blicke er durch eine stark verschmutzte Scheibe. Als er sich auf den Vordergrund konzentrieren wollte, auf die Vision selbst, flammte Schmerz wie ein Streichholz hinter Robins Augen auf. Er biss die Zähne zusammen und bohrte nach. Was wird geschehen? Schemen, die sich bewegten. Ein silbriger Klecks mit aufleuchtenden Farbtupfern, die ihn ganz verrückt machten, weil sie einfach kein Ganzes bildeten, ein dummes, unbrauchbares, pointillistisches Bild. War das ein Baum? Ein Stuhl? Pfeffer brannte auf Robins Zunge und sein Schädel pochte vor Anstrengung. Ich bekomme das hin. Verdammt! Verdammt! Ein Zimmer. Es hätte voller Blumen sein sollen und war es nicht. Der Salon in Sutton Cottage. Edwin trat gerade durch den Spiegel, der in das verborgene Studierzimmer führte. Das Glas hatte sich verflüssigt, um ihn durchzulassen, doch wie ein sich kräuselnder Teich reflektierte es noch immer Dinge auf verzerrte Weise. Es war noch mindestens eine, vielleicht auch noch eine weitere Person im Raum. Edwins Hand hielt den Rahmen fest umschlossen. Er blickte über die Schulter und sprach. Ein sehr junger Mann in einem schlecht sitzenden Anzug, den Kopf voller dunkler Locken, stand mit hochgezogenen Schultern vor einer geschlossenen Tür in einem Hauseingang und kritzelte gerade etwas in die Art von Notizbuch, die meist aus der Tasche eines Journalisten lugte. Er spähte mehrmals aus seinem Unterstand hervor, als erwarte er jemanden oder habe Angst, erwischt zu werden. Priscilla, Lady Blythe, jung und noch am Leben, Grübchen umgaben ihr schönstes Lächeln, als sie den Pelz entgegennahm, den ihr Mann ihr um die Schultern legte. Perlenknöpfe an ihren langen Handschuhen. Das Lächeln wich Verdruss, als sie durch ein Geländer zur Treppe hinaufsah, auf der ihr ältestes Kind hockte und sie sehnsüchtig beobachtete. Eine Explosion, die Rauch und Erde in einer grollenden Wolke gen Himmel sandte, ein Feld, auf dem es von Soldaten in Uniform wimmelte. Edwin, der bleich und leblos auf einem Kiesweg zwischen perfekt gepflegten Rasenflächen lag. Eine Schar Männer in Abendgarderobe, die seinen Körper gemustert hatte, richtete sich auf und blickte in gespenstischem Einklang den Weg entlang. Die Frühlingssonne funkelte auf der Cam wie Diamanten. Der Blick ging aus dem Zimmer, das Arthur Manning in seinem zweiten Jahr bewohnt hatte. Eine lauschige grüne Biegung wie auf Millets Bild von Ophelia. Der Bug eines Stocherkahns kam gerade in Sicht. Eine blonde Frau mit hochroten Wangen und der Handkante im Mund. Ihr Ausdruck von Verzückung durchdrungen. Die andere Hand gefangen in den raffinierten Röcken eines Abendkleids. Robin verlor den Halt. Der Teil von ihm, der noch immer er war, der sich vage seiner eigenen Existenz jenseits der vorbeiziehenden Bilder bewusst war, besaß gerade noch genügend Geistesgegenwart, um sich Sorgen zu machen. Die Visionen dauerten schon zu lange an. Womöglich wurden sie sogar noch immersiver. Und sie bewegten sich immer schneller,
wie die flackernde Drehung eines Zoetrops. Sie liefen ineinander, schwindelerregend. Das letzte Bild, das lange genug erschien, damit Robin eine Chance hatte, ihm richtig Aufmerksamkeit zu schenken, zeigte wieder Edwin. Seine Hände quollen über und brannten von einem so hellen Licht, dass es aussah, als könne er damit einen Wald anzünden. Edwin hob die Hände, zog sie zurück, als wollte er zuschlagen. Sein Gesichtsausdruck war vollkommen fremd, ein Zähnefletschen, das in seiner Wildheit beinahe tierisch wirkte. Und dann...